von Zeit zu Zeit mit Jan
und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
Heute von Zeit zu Zeit unterwegs.
Im Sommer 2025 gingen wir unser nächstes Open-Air-Projekt an mit unserem großen Hamburg Hafen Craft Beer Crawl. Wir hatten uns ein paar Stationen entlang des Hafens ausgesucht, in die wir einkehren wollten und dann unsere Eindrücke frisch ins Mikro kommentieren. Die erste Station war die Bar in der Elfi, der Elbphilharmonie, die über den Hamburger Hafen guckt.
Da muss ich gleich mal einwenden, die Bar gibt es ja eigentlich als Bar gar nicht mehr, das ist ja irgendwie ein Café, aber das sagen wir gleich noch. Ich kannte das noch nicht, du hast dann ja gesagt, dir war das schon bekannt, deswegen war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht. In der Elfi haben wir leider keine Aufnahme gemacht, weil da die Tonqualität, ich glaube, da war sogar ein bisschen Wind, auf jeden Fall war da auch Lärm, also das war nicht geeignet. Und dann haben wir gesagt, okay, dann holen wir das nach im Blockbräu. Das war nämlich unsere zweite Station, direkt an den Hamburger Landungsbrücken. Blockbräu, das ist ja von Eugen Block die Braugaststätte, ne? Trifft auch ganz gut, Braugaststätte seit einigen Jahren.
Ja, Eugen Block ist in Hamburg eine große Nummer in der Gastronomie. Der hat das Blockhaus, also nach ihm benanntes Steakhouse. Dann hat er so eine Burgerkette, die auch am Blockhaus dranhängt, das
Jimmy's. Aber ich dachte, das ist von einem seiner Söhne.
Ah ja, gut, da gibt's aber immer eine räumliche Nähe. Also zumindest, ja, hier und da. Das kann sein, dass das von einem seiner Söhne ist. Ja, ich glaube, da liegst du ganz richtig. Und eben das Blockbräu, also das ist, da wird auch gebraut und das ist am Hafen, aber das ist eigentlich auch ein großes Blockhaus.
Da gibt es auch Steaks? Weiß ich gar nicht. Also es macht aber, finde ich, mehr her. Es hat nicht diesen, das Blockhaus zieht ja immer einen auf, hier sind das tolle Steakhaus und die waren immer berühmt für Steaks und Salate. Die, die Fleisch essen wollten, hatten die Steaks und die anderen die Salate. Und die Salate waren eigentlich für damalige Verhältnisse richtig gut, so wenn ich das recht erinnere. Und das Blockbräu hat eine breitere Karte, aber es hat einfach ein breiteres Bierangebot.
Richtig, es hat überhaupt mal ein Bierangebot, ja, das stimmt. Im normalen Blockhaus, das ist tatsächlich sehr auf Steak ausgerichtet und die haben da nicht mal das eigene Bier häufig.
Das gab es ja früher noch nicht, aber jetzt hätten sie es natürlich dahin bringen können. Aber ich glaube, das ist ganz bewusst vorbehalten für die Lokation, sagt man Lokation? Für
Lokalität.
Für die Lokalität am Hafen, da in den Landungsbrücken.
Ja.
Wofür die Familie Block auch noch bekannt ist, ist auch noch die Losteria, die zumindest bei uns in der Familie sehr bekannt ist, weil die, oder sehr beliebt ist, weil die nämlich riesengroße und tatsächlich sehr gute Pizza machen. Also, das muss man denen echt hoch anrechnen. Und zufällig sind die hier gleich ums Eck. Mhm. Und ständig sehr gut ausgebucht, aber wenn man da vorbeigeht und sagt, ich will eine Pizza, in 10 Minuten hast du die. Also das geht. Anrufen kannst du da hoffentlich nicht und bestellen. Dann nehmen sie immer den Standort Winterhude raus, weil die sagen, oh nee, das schaffen wir heute alles nicht. Aber wenn du da vorbeigehst, dann geht das alles.
Also dass es gute, interessante Locations in Winterhude gibt, ist kein Zufall. Also hat es eben eingeleitet mit zufällig ist hier eine in der Nähe.
Ja, hier am Winterhuder Markt ist es sonst eher durchwachsen. Also das ist schon ein Highlight. Also es gibt natürlich ein paar ganz ordentliche Restaurants, aber als wir das hier vor einigen Jahren bekommen haben, das war schon toll. Ansonsten sind ich glaube, die sind wieder gegenüber vom Jimmy's Burger, gegenüber von der Oper da. Da ist ja auch einmal eine Losteria. Also auch die sind gerne mal in der Nähe vom Papa.
Mhm. Richtig. Und wofür die Familie Block sonst noch bekannt ist, das könnt ihr fast jeden Tag in der Bild-Zeitung lesen.
Nicht nur in der Bild-Zeitung, tatsächlich habe ich auch in der Zeit gelesen. Das ist okay. Dieses Machenschaften aus der Familie Block, aber egal, das soll ja gar
unter
nicht unser Thema sein.
Unter jedem Dach ein Ach, heißt das so schön, ne?
Wir sind aber wegen eines anderen Achs dorthin gegangen, weil sie nämlich ganz taugliche Biere machen. Und das kommt jetzt.
Genau. Ja, wir sind hier gerade auf der zweiten Station unseres großen Hafen Beer Crawl, unseres großen Hafen Craft Beer Beer Crawl.
Hamburg Hafen
Hamburger Craft Hafen, Beer Crawl. Craft Beer Craft Boy.
Genau.
Ganz einfach zu merken unter dem eingängigen Akronym HHCBBCHH. Und zwar sind wir im Blockhaus.
Erstmal, wir hatten eine erste Station in der Elfi.
Ich hatte tatsächlich aus alter Erinnerung gedacht, da wäre noch ein ordentlicher Störtebeker Ausschank. Es gibt noch gezapfte Störtebeker Biere, das stimmt, in irgendeinem Café, das ist alles ganz komisch. Das muss, aus meiner Sicht, muss das eine temporäre, improvisierte Geschichte sein. Irgendwie, früher gab es ein echtes Restaurant, das ist dicht und ich dachte aber, da würde etwas folgen, aber da ist im Moment nichts.
Mhm. Mir war die Location bekannt. Ich kannte diese Location als den Störtebeker Ausschank. Allerdings waren die Hähne, die da noch zahlreich an der Wand vorhanden waren, die waren größtenteils nicht belegt. Sie genau. waren nur mit einer sehr konzentrierten Auswahl belegt. Aber wir hatten was gefunden.
Ja, es gab, ich bin mal da um 20 Hähne, ne? Mhm. Aber es gab nur 4 Biere. Das ist natürlich auch ein bisschen trostlos. Also insgesamt war es schon sehr reduziert. Auch die Sitzgelegenheiten und so fand ich alles so ein bisschen erstmal gewöhnungsbedürftig. Die Aufnahmebedingungen vor Ort waren aufgrund der Lautstärke draußen sowieso, da ist viel Wind um die LV und drin auch, war einfach nicht gut. Und da haben wir gesagt, erste Station können wir nichts aufnehmen. Was hatten wir?
Ich hatte ein Atlantic Ale. Atlantic Ale von Störtebekers, normalerweise eine sichere Bank, nicht mein Lieblingsbier von der Marke, aber wie gesagt, die Auswahl war reduziert. Es war ein relativ hopfiges Ale. Und was mich erstaunt hat, und das kenne ich aus der Flaschenversion nicht so, ich kenne hauptsächlich die Flaschenversion, es war doch sehr viel Blubber vorhanden.
Ich kenne das Atlantic Ale tatsächlich aus der täglichen Anwendung, allerdings alkoholfrei aus der Flasche. Wenn es sehr blubberig ist, das wäre auch für ein Ale, gehört sich das nicht so? Ich hatte ein helles und wie Störtebeker das gerne mal macht, ist das helle da oder sind die Biere malzbetonter, als ich es sonst gewohnt bin bei anderen Bieren. Und das war jetzt auch beim hellen so, das hat mich so ein bisschen gestört, war nicht schlimm, aber das nimmt ihm so ein bisschen die sommerliche Frische. Passt heute auch ganz gut, denn wir haben auch, wir haben zwar Frische draußen, ordentlichen Wind, aber sommerlich fühlt sich das nicht an. Insofern war ein etwas malzbetonteres Helles völlig in Ordnung. Und jetzt, wie gesagt, im Blockbräu, nicht im Blockhaus, im Blockbräu, zweite Station. Ne, wir sind von der Elfi die Landungsbrücken längs gegangen und dann hier angekommen. Das ist ja im Hauptgebäude der Landungsbrücken. Und dort haben wir jetzt beide ein Helles. Und das sagt mir sehr zu. Es ist trüb, es hat eine zurückhaltende Perlage, einen cremigen Schaum. Der Schaum ist allerdings mittlerweile weg, also der hält sich nicht so lange. Aber für mich ist es alles eine runde Sache. Es ist ein sehr leckeres Bier. Blockbräu macht keine abgefahrenen Biere, ist keine typische Craft-Bier-Brauerei im Sinne von, oder keine, wie heißt es noch, experimentieren?
Nicht sonderlich experimentiert.
Keine Kreativ.
Bleibt bei der Linie.
Genau, ist keine Kreativbrauerei.
Genau, richtig.
Sondern klassisch Craft im Sinne von, wir machen hier ein ordentliches Bier im kleinen Stil. Und das ist toll.
Wobei man allerdings auch sagen muss, dass es sich um Block hauptsächlich um eine Gastro handelt. Und bei einer Gastro brauchst du auch ein bisschen Beständigkeit. Wir hatten hier sehr leckeres Essen, sogar relativ überraschendes Essen. Aber um uns herum sind halt 400, 500 Leute. Und wenn du denen jede Woche mit einem anderen Bier kommst, dann kann es sein, dass die irgendwann verwirrt sind.
Ich glaube, hier ist auch nicht so viele Stammkundschaft könnte das schon ab, wenn die sich als Bier Fans verstehen, aber das ist hier im Tourismus-Hotspot von Hamburg an den Landungsbrücken. Da kommt viel Laufkundschaft. Die haben oben ja auch noch eine Terrasse. Also ja, ich sehe im Moment hier nur so 200 Leute, Pi mal Daumen. Wenn überhaupt. Aber trotzdem, voller Laden. Und das Publikum will nicht unbedingt kreative Experimente. Dafür sind die nicht da. Das will hier so ein bisschen Standard. Die Standards sind hier allerdings sehr gut. Wie gesagt, das Essen, von dem du erzählt hast, die Fischfrikadellen sind nicht die üblichen panierten, platten Fischfrikadellen, sondern das sind so mehr so
Fischklopse, würde ich sagen.
Ja, so Klopse oder Klöße, genau. Sehr lecker, sehr delikat, schön angerichtet. Hat mir gut gefallen.
Eine kleine Besonderheit ist, dass auf der Etage, wo wir hier sitzen, wir sind ein Stockwerk hochgeschickt worden auf der Suche nach einem Tisch und haben einen schönen Zweiertisch. Und uns genau gegenüber sehen wir die Braukessel. Also wir gucken so nach rechts oder Gordian nach links. Und da sehen wir die Braukessel, aus denen dieses Bier, das wir hier zu uns nehmen, stammt.
Ja.
Weil das wird hier vor Ort gebraut.
Das haben wir allerdings auch in anderen Locations. Wir kommen da noch später zu.
Hier ist es aber tatsächlich sehr dekorativ in den Raum eingebaut. Also das ist Bestandteil des Arrangements. So ja. Schöne Kupferkessel, das macht Spaß.
Ja. Ja, und ich sehe hier auch die Schnapsflaschen, die es hier gibt aus eigener Herstellung. Und deren Form erinnert mich auch sehr an die Form der Kupferkessel.
Stimmt. Also, ja, absolut, ja.
Ja? Ja, das sind also so typisch flaschenförmige große Kupferkessel mit so einem Zulauf oben zentral.
Ja, ja.
Mit so einem, ne, senkrechten Zulauf oben zentral. Das sieht sehr hübsch aus, das ist überhaupt hübsch gelungen. Und man schaut auf den Hafen raus, also Gordians schaut rückwärtig, aber ich schaue auf den Hafen raus.
Wenn ich mich umdrehe, sehe ich den Hafen.
Genau.
Wir sitzen ein Fake-Raddampfer.
Genau gegenüber vom Tresen. Und eine kleine Besonderheit auf der Karte für den Bierfreund ist, die zeichnen ihr normales Bier aus, das sie immer haben, das helle. Und darunter ist dann in der Zeile, da müsst ihr darauf achten, wenn ihr herkommt, das Saisonale. Und da müsst ihr fragen, welches Bier gerade saisonal ist.
Genau, das ist tatsächlich gerade das Bier der Saison. Im Moment gibt es jetzt Weizen. Das hat uns beide erstmal spontan nicht so interessiert. Dich erst recht nicht, weil du Weizen überhaupt nicht magst. Aber mich heute jetzt auch nicht so. Das Helle hat mich schon deswegen interessiert, um es auch gegen das Helle von Stördeberger abzuwägen. Und da muss ich sagen, Stördeberger finde ich ist beim Ale sehr gut. Beim Weizen oder beim Hellen sind die nicht so mein Fall. Du hattest ja auch mal einen Maibock bzw. einen Frühlingsbock von denen kennengelernt, was dich ja auch sehr überrascht hat.
Ja, ja. Störtebeker ist, aber ich habe auch so eine gewisse Zuneigung zu Störtebeker, wenn mir eine kleine Reprise an den Anfang des Crawls noch erlaubt ist. Ich habe ja Störtebeker kennengelernt, bevor es Störtebeker war. Ich war aus Grund eines Versehens, bin ich mal in Stralsund gelandet, vor über 12 Jahren. Und da habe ich am Hafen die Hafenbrauerei Stralsund entdeckt und laufe da natürlich rein in der Erwartung, tolle Stralsunder Biere zu bekommen. Aber was da war auf Hahn, war Ratsherrn. Da waren 12 Ratsherrn-Biere auf Hahn.
Du musst das ja auch hören.
Was nämlich zu der Zeit gerade passiert war, was ich nicht wusste, ist, dass die Nordmann GmbH,
dachte ich, oder Holding, wie auch immer.
Genau, die hatten zu der Zeit gerade die Stralsunder Brauerei gekauft. Und da haben sie natürlich, wo sie das Ding schon mal hatten, erstmal ihr Ratsherrn reingetan. Aber dann haben sie nach und nach das Störtebeker draus gemacht aus dem Stralsunder Bier.
Und das ist eine Erfolgsgeschichte.
Ja. Und deshalb fühle ich mich dem Störtebeker so verbunden, weil ich es schon als Baby kannte. Also als Störtebeker noch ein Baby war.
Kleines Baby mal in den Braukessel gefallen von Störtebeker.
Genau. Deshalb habe ich da so eine gewisse Grundsympathie. Dieses Helle hier, wir waren uns am Anfang ein bisschen uneinig von dem Grundgeschmack. Gordian schmeckte Pfirsich, ich schmeckte Melone. Als wir die Aufschlüsselung uns durchgelesen hatten, weil der Hopfen, das ist Hallertauer Tradition, der lässt sich ja finden, da stand da dann als unter anderem oder recht dominant die Aprikose.
Genau.
Da muss ich natürlich zugeben, ist Gordian mit seinem Pfirsich sicherlich um einiges dichter dran.
Naja, Honigmelone ist jetzt auch nicht. Das ist ja auch eine mild-süßliche Frucht. Das passt schon alles. Also mir war überhaupt nicht klar, dass Hallertauer Tradition, immer wenn ich das gelesen hatte, dachte ich, das ist so ein klassischer herber Hopfen. Aber nein, das ist ein Aroma-Hopfen. Voll ich daneben gelegen. Ich habe mich immer von dem Begriff Tradition foppen lassen.
Interessanterweise ist er ja trotz des Namens auch gar nicht so alt.
Nee, der ist 43 Jahre alt. 93, nee, 30 Jahre. Rechne. Gut 30 Jahre alt.
Ja, genau. Richtig, genau. Also ein ganz, ganz junger Hopfen.
Naja, im Aromahopfenbereich schon ein alter Hase.
Ja, das stimmt. Im Aromahopfenbereich ein alter Hase. Ja. So gesehen schon. Apropos Aroma, jetzt im weiteren Verlauf. Mittlerweile ist das Bier beim letzten Viertel oder beim allerletzten Zug angelangt bei Gordian hier drüben. Und da hat sich der Geschmack schon deutlich verschoben. Da hat es sich schon mehr so ins hopfig herbe
genau.
gezaubert.
Das herbe wird ein bisschen säuerlicher. Das entspricht dem Zitrusanteil, der auch verkündet wird, den wir am Anfang gar nicht so gemerkt haben. Und das könnte eben auch der Malzanteil sein, wobei der, jetzt wäre interessant, wie sehr der Malz sich verändert hat mit unserer Handwärme und dadurch den Geschmack insgesamt geändert hat.
Mhm. Also dadurch, dass der Melonen-Pfirsich-Geschmack verschwunden ist, können wir daraus schließen, das ist der dominante Geschmack des Hopfens, also jedenfalls hier in diesem Bier.
Mhm.
Und Hopfen verflüssigt, der verfliegt halt. Ne? Malz ist noch da. Und dann haben wir hier also ein würziges Malz, das nicht so sehr ins Süße geht. Was beim Hellen relativ gut passt.
Ich fand, das war eine runde Sache.
Ja.
Genau. Die Veränderung im Trinken ist nicht so massiv, finde ich. Also es ist nicht so wie bei so einem typischen Malzbräu, so ein Bock, wo du sagst, das werde ich jetzt handwarm lassen und dann wird das plötzlich vom kräftigen, eher süßlicher oder wie auch immer, wie sich das wandelt und kämpft dann stärker gegen Hopfen an oder sowas. Wobei, es kann auch sein, dass es nicht das Verflüchtigen des Hopfen ist, sondern eher oder gleichzeitig auch, dass der Malz mit seiner Würzigkeit gegen die Fruchtigkeit ein bisschen gearbeitet hat. So.
Wer das weiß, kann gut angehen, wenn die Temperaturen zunehmen.
Genau.
Ja.
Was ich noch zum Hafen sagen kann, also ich mag ja den Hamburger Hafen, aber tatsächlich ist er an ganz vielen Stellen ist das so eine Touristenshow. Also das ist der Raddampfer, der kann ja. Echter Raddampfer, es ist da ja nur ein Beispiel, der hier hinter uns vorhin stand. Dann sind wir eben an verschiedenen was weiß ich, Kleinkünstlern vorbeigegangen, wo ich immer denke, sind die ja eigentlich von Hamburg Marketing eingekauft oder sind die da freiwillig? Ich kann es nicht sagen. Der Weg von der Hafen City bis zum Ende der Landungsbrücken ist ja modernisiert worden vor ein paar Jahren. Und das ist alles sehr schön geworden. Und es sieht, wie in Hamburg üblich, nicht allzu geleckt aus, weil es sind schon ein paar Jahre vergangen. Deswegen ist es alles wieder ein bisschen schmodderig. Mhm. Sodass wir auch nicht das Gefühl haben, hier ist es nur Touristentown. Aber es sind schon viele Touristen unterwegs. Wir sind auch gerade an einem Wochenende unterwegs, wo viele Touristen hier unterwegs sind. Wobei, wahrscheinlich ist es für jedes Wochenende zu sagen, wenn es nicht bitterkalt oder Hamburger Schiedwetter ist. Trotzdem irgendwie angenehm. Alle sind fröhlich, alle sind entspannt. Ja. Stehen manchmal ein bisschen im Weg rum. Aber das können auch Nicht-Touristen sehr gut.
Ja, das stimmt. Die schauen sich gut um. Ich hatte eine relativ lustige Episode, die mir gerade einfällt.
Ah, neulich, ja. Das Akkordeon?
Nicht der Mann mit dem Akkordeon, nein, das mag ich ihm nicht antun, vielleicht okay. Später mal. Ich bin ja häufiger mal für die Wikipedia unterwegs und ich war vor ein paar Wochen zum Fotografieren der Entwicklung der Hafen City, die ja immer noch im Bau ist.
Ja, ja.
Und wir versuchen das zu begleiten fotografisch, damit man irgendwann mal einen schönen Verlauf hat, wie sich die eigentlich entwickelt hat, weil wenn man sich da auf Hamburg Marketing oder die Kreativgesellschaft oder so verlässt, dann hat man immer nur idealisierte Bilder. Aber ja, wir halten fest, wie es richtig ist.
Und die idealisierten Bilder kann die KI besser als jedes Marketing.
Das kriegt die KI besser. Ja, ja, ja. Also ich bin, um zu zeigen, wie es wirklich ist, war ich im Quartier Elbbrücken unterwegs. Die Elbbrücken, das ist da, wo es bei Hamburg über die Elbe geht. Wenn man Hamburg verlässt, fährt man über die Elbbrücken oder durch den Elbtunnel.
Ja, im Süden ist aber auch noch ein bisschen Hamburg, aber das nehmen wir Nordhamburger immer nicht so wahr. Da sind interessante Brauereien, sollte man nicht kleinreden.
Das ist richtig, ja. Wenn man in die wirklich schönen Gegenden will, dann fährt man über die Elbbrücken. Und deshalb sind die auch sehr rational. Ne? Also da sind fünf, sechs Spuren, eine Busspur, eine Eisenbahn. Ja, da hält man sich alle nicht auf, da fährt man einfach da drüber. Und ich laufe da durchs Elbbrückenquartier, was das äußerste Quartier ist, und fotografiere die Häuser und werde plötzlich von zwei Touristen angehalten. Die habe ich daran erkannt, ja, weil sie nagelneue St. Pauli-Pullis hatten. Beide. St. Pauli-Pullis mit einem Totenkopf und dem gekreuzten Knochen ist relativ typisch. Und wenn die so richtig neu sind, dann hast du Touristen vor dir. Und die fragen mich, ja, wo sind denn die Elbbrücken? Und ich zeige dann zur Autobahn und sage, ja, da hinten. Ich wundere mich schon, was wollt ihr beiden Fußgänger auf den Elbbrücken? Und dann sagen die, ja, da kommen wir gerade her, da ist ja gar nichts los. Und ich sage, nee, da ist auch nichts los.
Doch, da ist Verkehr.
Ja, und dann sagten die mir, man hat uns erzählt, wir sollen zu den Elbbrücken, da sei so richtig was los in Hamburg. Und ich sagte, der kommt drauf an, was ihr macht. Also wenn ihr Auto fahren wollt, dann ist es sinnvoll, aber so ist es jetzt nicht sinnvoll, da ist gar nichts los. Doch, doch, zu den Elbbrücken sollen wir. Da kann man so schön gucken und da sei alles neu gemacht. Und na, nach einigermaßen so ein bisschen irritiert hin und her kam raus, sie meinten Landungsbrücken.
Ah.
Landungsbrücken, an der Elbe. Ja. Jo, gut, da konnte ich Ihnen den Weg zu den Landungsbrücken weisen.
Da konnten Sie wieder zurückgehen.
Nee, ich habe sie gerade ausgeschickt. Ich habe gesagt, wenn ihr schon mal hier seid, dann geht durch die Hafen City.
Ja, klar, ja? Aber vermutlich kamen sie ja aus der Richtung schon, wenn sie schon das St. Pauli-Shirt hatten.
Nein, die sind ganz normal an der S-Bahn-Station Elbbrücken ausgestiegen.
Ah, sehr raffiniert.
Sie wollten aber zu den Landungsbrücken, was eine ganz andere Station ist.
Nächstes Mal, also da hättest du sie auch. Nein, ist schon richtig, durch die Hafen City zu schicken, dann sehen die nochmal architektonische Meisterwerke.
Ja.
Ansonsten kann man natürlich auch bei den Elbbrücken in die S-Bahn steigen und direkt zu den Landungsbrücken mit der S-Bahn fahren.
Ja. Das ist richtig, ja. Nein, so nett war ich nicht.
Nee, die sollen schon mal ihr Missgeschick erlaufen.
Richtig.
Ansonsten, meine Idee wäre es gewesen, die guten Elbbrücken, das sind natürlich die Süderelbbrücken.
Ja, okay. Ab,
da müsst ihr dann noch ein Stückchen zu Fuß gehen über die Elbinsel.
Ja.
Insel klingt ja so schön klein. Da werden sie dann nochmal 10 Kilometer Fußmarsch oder 15, ich weiß es gar nicht. Nee, 10 sind das nur, ne?
Ja, es ist schon ein komplexer Weg, ne? Ja, aber es ist machbar.
Aber los ist dann natürlich auch nichts.
Nein. In Zukunft wird sich das lohnen, weil in Zukunft wird, ich habe mir das vor ein paar Tagen angeguckt, wird ein Brückenschlag gemacht vom Elbbrückenquartier, also von der Hafen City, zum Elbpark Empenwerder in Rothenburgsort. Also es wird eine Fußgänger-Radfahrerbrücke über die Elbe gebaut.
Oh.
An der dünnsten Stelle der Elbe, also der Norderelbe.
Aber dann Entenwerder ist ja auch noch auf der Nordseite.
Ja, ist auf der Nordseite, stimmt. Aber von Entenwerder kommst du über Kaltehofe direkt zu den Vier- und Marschlanden.
Ja, dann bist du auch noch auf der Nordseite. Also Brückenschlag ist das nicht.
Ja, aber ist schön da. Ja, das stimmt. Es ist kein Brückenschlag zum Süden. Da ist die Elbe auch ein bisschen dicker, ne?
Genau.
Aber es ist ein Brückenschlag zwischen der hippen, schicken, super-duper Westseite und der traditionellen Ostseite. Rothenburgsort und
Rothenburgsort so. Rothenburgsort ist ein bisschen runtergerockt. Wobei es da interessante Restaurants gibt.
Ja, da gibt es auch eine sehr lebendige Kunstszene.
Ja. Rothenburgsort ist ein bisschen, ist gerade vor der Gentrifizierung oder mittendrin.
Ja.
Oder heißt es Gentrifizierung oder Gentrification, ne?
Ja, entweder Gentrification
entweder oder Gentrification. Entweder Denglisch
oder Deutsch. Deutsch oder Denglisch, ja.
Naja, auf jeden Fall in Hamburg tut sich tatsächlich was. Es ist nicht nur alles für die Touristen, auch ein bisschen für die Hamburger. Und du hast es aber auch noch was Spannendes erzählt von diesem, also wir haben ja auch noch diesen berühmten, wie heißt er eigentlich, Hafentower oder den kleinen Olaf?
Ja, den kurzen Olaf.
Der kurze Olaf, ja. Genau. Der kurze Olaf ist ja eins der Benko-Buildings, die im Aufbau irgendwo angehalten wurden. Und da bleibt es jetzt so stehen und keiner will damit was anfangen. Ist eben eine dieser Bauruinen. Aber daneben ist ein total spannendes Gebäude.
Ja, daneben steht das Roots. Das ist das größte Holzhochhaus Europas.
Cool.
Also der Kern selbst ist tragend, Betonstahl. Aber ab Kern ist alles aus Holz. Und dann ist an der Fassade ist wieder Glas und Plexiglas verbaut, damit es da nicht reinweht. Aber der Rest ist aus Holz. Sehr spannendes Bauwerk. Selbst freitragend, sehr freischwingend im Keller. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Die Botschaft der Wildtiere. Das ist quasi ein Naturkundemuseum über die Wildtiere, die wir in Deutschland haben und denen man begegnen könnte. Und als Besonderheit ohne ausgestopfte Tiere, also ohne Leichen. Die gesamte Experience ist über Hologramme und über Bildschirme und über Ton und Klang geregelt. Und das hat sehr, sehr gute Kritiken.
Was mir noch einfällt, man könnte tatsächlich auch so ein Hochhaus ganz aus Holz bauen. Die Bauvorschriften lassen es nur nicht zu. Mhm. Holz ist ja, wenn es richtig bearbeitet wird, auch viel feuersicherer als vieles Material, was wir heute so in den Häusern verbauen. Aber die Bauvorschriften sind an vielen Stellen noch veraltet. Deswegen ist immer noch ein sicherer Kern aus Beton oder anderer Steinbauweise notwendig. Ja. Das ist einfach Bauvorschrift. Aber ist schon spannend. Werde ich mir mal angucken. Ich kenne das noch gar nicht.
Wir werden jetzt noch ein bisschen zulegen müssen und melden uns gleich von der nächsten Station.
Aus dem Überquell?
Ja.
Ja, da freue ich mich.
Wir sind nämlich so ein bisschen im zeitlichen Verzug.
Oh oh.
Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian
und Jan. Bis zum nächsten Mal.